Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Mit Helmut Remsen und Matthias Frank.
Und Matthias, welche Lüge knöpfen wir uns heute vor?
Heute würde ich sagen, die kennen fast alle. Und ähnlich viele glauben das.
Dann wird es Zeit, sie zu beerdigen.
Oder zumindest zu zerpflücken.
Titel des heutigen Podcasts: Cäsar. Genialer Feldherr oder Großschlechter?
Matthias, du hast doch auch großes Latinum, weiß ich. Und dann war De Bello Gallico garantiert Pflichtlektüre im Lateinunterricht. Du erinnerst dich an die ersten Worte?
Gallia est omnis divisa in partes tres unam.
In partes tres, genau. So weit wäre ich auch noch gekommen. Ich habe sogar eine 3 gekriegt, weiß heute nicht mehr wie. Ich weiß nur noch, wir hingen über unseren Büchern, haben alles übersetzt, Wort für Wort, Zeile für Zeile. Am Ende kam zum Teil Absurdes raus. Das lag auch auf so schönen Sachen wie Gerundium und Gerundivum und Ablativus Absolutus. Ich weiß nichts mehr davon. Ich weiß nur noch, es ging um den großen Feldherrn Cäsar, den genialen Strategen, den Mann, der Geschichte schrieb.
Ja. Aber was wir nicht erfahren haben, was so zwischen den Zeilen zu lesen war. Und niemand hat uns damals gesagt, dass wir vielleicht nicht einfach nur so einen historischen Bericht lesen, so eine Kriegserzählung. Es ist diese Schrift, eine Rechtfertigungsschrift, eben von Cäsar, der für Tod, Zerstörung, Versklavung und zwar in einem unvorstellbaren Ausmaß verantwortlich war. Er war ein nimmer satter Räuber, um es mal ganz hart zu sagen, der größte Massenmörder seiner Zeit. Ein Sadist, ein Verräter, der heute, wenn wir mal einen aktuellen Vergleich ziehen wollen, vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag landen würde und dort, da bin ich mir sicher, lebenslänglich bekäme.
Okay, der Mythos Julius Cäsar würde heute in Den Haag enden, aber begonnen hat er bei unserer Schullektüre mit diesen Texten eben, der Eroberer Galliens, ganz brillant, ganz kühl und vor allem unaufhaltsam. Ein Schulbuchheld, oder?
Ja, ein Mann, der Rom zur Weltmacht machte. Er wurde, bis ein paar biografische Notizen, 100 vor Christus in Rom geboren. Er stammt aus einer angesehenen, aber jetzt kann man nicht sagen, besonders reichen Patrizierfamilie. Sein Vater war Senator, seine Mutter Aurelia galt als gebildet und einflussreich.
Ja, und nachdem Gegner des Diktators Sulla ihn wegen seiner politischen Verbindungen bedrohten, musste Cäsar zeitweise aus Rom fliehen. Später machte er dann Karriere. Er war Redner, Politiker und Feldherr in einer Person, bis er schließlich zum mächtigsten Mann Roms aufstieg.
Helmut, bevor wir jetzt in sein Leben einsteigen, mach doch mal eine kurze Einordnung der Zeit, als Julius Cäsar lebte. Wie sah Rom aus?
Ja, Rom war schon eine Supermacht, ne? Also die Supermacht der antiken Welt. Es war auch eine der größten Städte, die größte Metropole, kann man sagen. Vielleicht so 1 Million Einwohner. Die Republik beherrschte große Teile Europas und des Mittelmeerraums, war aber innerlich von Machtkämpfen und Bürgerkriegen zerrissen. Also während Cäsar Gallien eroberte und zum berühmtesten Feldherrn seiner Zeit wurde, zerbrach zugleich eigentlich im heimischen Rom die alte Ordnung.
Ja, ich muss es noch mal auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, noch mal vertiefen. Dieser Mann, der eben als genialer Staatsmann glorifiziert wird, war ein skrupelloser Machtpolitiker. Und es erinnert mich ein bisschen an Trump. Veni, vidi, vici. Ein Satz mit Ausrufezeichen. Mhm. Er kommt, er sieht und er siegt. Mhm. Heißt aber, übersetzt, er unterwirft die Welt. Und deshalb, Helmut, sollten wir uns fragen, wer erzählt hier eigentlich diese Geschichte? Und warum erzählt er die? Mit welcher Absicht?
Mhm. Er hat sie ja selbst erzählt in De Bello Gallico. Und wenn wir über diesen gallischen Krieg sprechen, dann sollten wir ihn vielleicht weniger als ja, so eine stringente militärische Erfolgsgeschichte lesen, sondern als ein Geflecht aus sehr unterschiedlichen kleinen Geschichten, aber auch aus Zeitdruck, aus ganz viel Improvisation und, weil er es halt selbst geschrieben hat, natürlich aus Selbstdarstellung.
Ja, und was du sagst, das widerspricht ja eigentlich dem Bild, das wir eben aus der Schule kennen. Dort erscheint der Cäsar immer als souveräner Feldherr, der von Sieg zu Sieg schreitet und ein Erfolg nach dem anderen einheimst.
Ja, und genau dieses Bild ist ziemlich problematisch. Cäsar ist in seinem eigenen Bericht nicht nur Beobachter, sondern eben selbst Akteur. Akteur der Gewalt und gewisserweise ein Unternehmer dieser Gewalt. Vor allem ist aber jemand, wie ich das verstehe, der permanent unter zeitlichen Zwängen handelt. Also echt ein Getriebener.
Ja, denn Cäsar, deswegen spitz auf die Zeit an, führt eben nicht nur einen Krieg gegen die Gallier, sondern auch gegen die Uhr. Denn jeder Sieg stärkte seine Macht in Rom. Doch sobald seine Feldzüge dann eben beendet waren, erfolgreich, drohten ihm politische Prozesse und der Machtverlust. Das heißt, in Rom gab es enorme Gegnerschaft, Cäsar zu stürzen, ihn von dieser großen Machtposition herunterzukriegen. Also das war das Problem. Er war in einem innerpolitischen Konflikt und gleichzeitig außenpolitisch siegreich.
Warum muss ich jetzt die ganze Zeit an Benjamin Netanyahu denken? Da gibt es gewisse Parallelen, glaube ich. Aber hinzu kommt ja auch, dass sein, ich glaube, das hieß Prokonsulat, ne? Diese Funktion, die er hatte, das war befristet. Also die Feldzüge mussten sich möglichst nach den Jahreszeiten richten. Versorgung wie Nachschub waren da über enorme Distanzen zu organisieren. Und das hat ihn natürlich zusätzlich
unter Zeitdruck gesetzt. Genau, dieser innenpolitische Druck setzte ihn so unter Zeitdruck. Und diesen Druck kannten natürlich die gallischen Truppen nicht. Die hatten das Problem nicht in Rom.
Genau, und die kannten natürlich das Terrain. Es war ihre Heimat. Sie konnten sich zurückziehen. Sie konnten Zeit gewinnen, flexibel reagieren. Cäsar dagegen war unbedingt auf schnelle Entscheidungen, schnelle Siege, sichtbare Erfolge aus.
Ja, deswegen war das ein Krieg auch ein Kampf um die Zeit. Das ist einfach so.
Absolut, ja. Cäsar hat versucht, den Nachteil durch Tempo auszugleichen. Es ist die Rede von Gewaltmärschen. Es wurden überraschende Vorstöße vorgenommen. Der schnelle Brückenbau über den Rhein sollte die Eroberung beschleunigen und den Gegner möglichst unter Druck setzen.
Heute würde man sagen, er hat die Geschwindigkeit quasi als Waffe zusätzlich eingesetzt.
Ja, also so überfallartig, ne? Militärisch auf der einen Seite, aber psychologisch hat das natürlich auch eine Wirkung. Diese fast demonstrative Schnelligkeit, die sollte den Gegner natürlich einschüchtern und in Angst und Schrecken versetzen.
Ja, Cäsar war mit Sicherheit auch ein genialer Stratege. Ja, er studierte die Stellungen und Taktiken der Gallier, ihre Gewohnheiten, ihre sozialen Strukturen. Und gleichzeitig fragt man sich, ob eben diese spektakulären, schnellen, blitzschnellen Aktionen nicht auch am Ende so ein Zeichen von Überforderung waren.
Ja, es gibt Anzeichen dafür. Also solche Aktionen könnten auch dazu gedient haben, die strukturellen Probleme und den permanenten Zeitdruck irgendwie zu übertünchen.
Um mal eine Plattitüde zu sagen, er konnte ja nicht überall gleichzeitig sein. Ja?
Das konnte selbst Cäsar nicht und deshalb delegierte er auch vieles an Unterbefehlshaber, konzentrierte sich auf die wichtigen Orte, die strategisch entscheidenden. Seine eigenen Bewegungen zeigen dabei wirklich eine klare Priorisierung. Also der hat sich schon eine Liste gemacht, was zuerst kam und was zuletzt.
Wenn wir das jetzt von heute aus betrachten, dann wirkt der Krieg gegen die Gallier im Rückblick trotz alledem erstaunlich geschlossen und sehr geplant.
Ja, ja und nein. Also das liegt natürlich vor allem an Cäsars eigener Darstellung. Er ordnet die Ereignisse schön zu einer logischen Erzählung. Tatsächlich spricht aber doch einiges dafür, dass er oft eher reagierte, als dass er langfristig planen konnte.
Also es war eher, wenn ich dir richtig zugehört habe, kein Masterplan, sondern eben eine Folge seiner eigenen Reaktion auf das, was ihm vorgesetzt
Aktion,
wurde.
Aktion, Reaktion, immer hin und her. Also der gallische Krieg könnte im Nachhinein eigentlich stärker als zusammenhängende Geschichte konstruiert worden sein, als er es in der Realität der damaligen Zeit tatsächlich war.
Aber es gab natürlich auch bei den Galliern Probleme, gesellschaftliche Probleme. Es gab den Gegensatz zwischen den germanischen Aristokraten und dem gewöhnlichen Volk. Und das hat Cäsar, der Schlaufuchs, schamlos ausgenutzt. Er lockt, um es mal etwas bildhaft zu sagen, mit Zucker und zückt dann die Peitsche. Er kämpft, er lügt, er übertreibt, er heuchelt und trotzdem er siegt und siegt und siegt.
Ja, und es ist, glaube ich, auch ganz interessant, dass wir in seinem Bericht ja nirgendwo erfahren, wann er überhaupt die vollständige Eroberung Galliens geplant hat und ins Auge gefasst hat. Das Ziel erscheint eher so indirekt, entwickelt sich eigentlich erst im Verlauf der Darstellung.
Ja, und ein ganz heikler Punkt bei dieser Betrachtung ist der Aspekt der Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung.
Ja, ganz finsteres Kapitel. Die Quellen berichten wiederholt von Plünderungen, von Zerstörungen, von Massakern. Und diese Gewalt war keineswegs nur das Ergebnis von irgendeiner unkontrollierten Eskalation, sondern ganz häufig sehr bewusst eingesetzt. Also, ja. Du hast Trump vorhin erwähnt, die Amerikaner würden Shock and Awe sagen.
Ja, was will man heute machen? Die Bevölkerung auch bei den Bombardements im Teheran kann man als aktuelles Beispiel heranziehen. Es geht um Einschüchterung und um Brechung von Widerstand.
Neue Forschungen zeigen ja auch, dass solche Maßnahmen oft genau dann ergriffen wurden, wenn die römischen Truppen mit dem Kampfweisen ihrer Gegner irgendwie nicht zurechtgekommen sind. Die Gewalt war somit auch immer ein Ausdruck von Frustration oder von Überforderung.
Naja, und immer ist dieser Einsatz von massiver Gewalt ein Mittel, den eigenen Erfolg zu sichern. Auch das gilt für heute. Oder zumindest den Eindruck zu erwecken, die Kontrolle aufrechtzuerhalten.
Ich glaube, besonders am Ende des Krieges wird die Fragilität der Situation besonders deutlich. Bei der Belagerung von Alesia, also die Wissenschaft ist sich weitgehend einig, dass das die französische Stadt Alise-Saint-Rennes ist, im Osten Frankreichs, nicht weit von Dijon entfernt.
Ja, und dort eben in dieser keltischen Hügelfestung sollte sich das Schicksal Galliens im Jahr 52 vor Christus entscheiden. Denn dort waren die Römer sozusagen in einen Zwei-Fronten-Kampf ausgesetzt.
Ja, genau. Sie mussten gleichzeitig die Eingeschlossenen in der Festung kontrollieren und dann noch ein anrückendes Ersatzheer abwehren. Also Zwei-Fronten-Krieg. Die Lage war sehr prekär.
Und dennoch, überraschend, kam es nicht zu einer erwarteten Eskalation. Das irritiert.
Ja, das Ersatzheer der Gallier verhielt sich zeitweise überraschend passiv. Eine mögliche Erklärung der Historiker: Es gab damals eine Mondfinsternis und die wurde offenbar religiös gedeutet von den Galliern und die hielt Teile der Truppen offenbar vom Kampf ab.
Man kann halt sagen, es war ein himmlischer Zufall.
Gut formuliert. Und ein Aspekt, den Cäsar in seinem Bericht nicht erwähnt. Würde das zutreffen, dann würde das den Eindruck seines vollständig kontrollierten, planvollen Sieges natürlich relativieren.
Ja, und das führt jetzt zu einer eher grundsätzlichen Frage. Wie viel von dem, was wir über den Gallischen Krieg erfahren und wissen, ist Ergebnis von Beschönigung und wie viel ist wirklich historische Realität?
Ich glaube, das ist wirklich auch für Historiker eine echte Herausforderung. Cäsars Bericht ist einmal eine wichtige Quelle, aber zugleich ist es eben ein Text mit einer klaren politischen Funktion. Er musste irgendwie plausibel sein, aber er ist eben nicht frei von einer Selbstinszenierung.
Und dann kann man sagen, es ist nicht ein reiner Kriegsbericht, sondern vielleicht so etwas wie ein literarisches Konstrukt.
Ja, ein Konstrukt, das Ordnung in eine Vielzahl von unvorhersehbaren, unsicheren Ereignissen bringt und damit am Ende das Bild eines Feldherrn erzeugen soll, der immer die Kontrolle hatte über Zeit, Raum und das Gesamtgeschehen.
Heute würden wir vielleicht sagen, kein reiner Kriegsbericht, sondern reine Kriegspropaganda. Auch das erleben wir täglich. Mhm. Cäsar schreibt ja über sich selbst und das in der dritten Person, als wäre er nicht der Handelnde, sondern eben eine Figur. Ein Held, unfehlbar und vor allem eben zivilisiert und kein Massenmörder.
Den Begriff gab es noch nicht, aber heute würden wir von einem antiken Spin-Doktor sprechen und sein Narrativ legitimiert Gewalt, rechtfertigt Expansion. Und das lässt diesen Mann größer erscheinen, als er vielleicht tatsächlich war.
Ja, denn wenn wir hinter diese Fassade schauen, dann sehen wir eben nicht nur Strategie und womöglich auch durchgeführt durch ein Genie, sondern vor allem einen Krieg, der immerhin 8 Jahre lang dauerte.
Ja, vor allen Dingen wird Gallien natürlich nicht befriedet, in Anführungsstrichen. Gallien wird schlicht verwüstet. Da werden Dörfer niedergebrannt, da werden Ernten zerstört, da werden Menschen vertrieben, versklavt und auch umgebracht.
Ja, und dann kommt wieder sein Geniestreich dazu. Er spielt die Stämme gegeneinander aus. Caesars Devise lautet auf Latein Divide et impera,
genau.
Teile und herrsche. Oder vielleicht ehrlicher, teile und vernichte.
Der römische Autor Plinius der Ältere, der spricht sehr viel später von über 1 Million Toten und ebenso viel Versklavten. 1 Million, das muss man sich mal überlegen zur damaligen Zeit. Also das wäre so etwa die Einwohnerzahl Roms gewesen. Wenn diese Zahl auch nur annähernd stimmt, dann sprechen wir hier nicht nur von irgendeinem Feldzug.
Nee, dann sprechen wir auch nicht von irgendeinem Krieg, sondern von einem Vernichtungskrieg. Das ist der Punkt, der im Schulunterricht, jetzt kommen wir in den Anfang zurück, fehlt. Wir lernten die Grammatik, du hast es erwähnt, Gerundium, Gerundivum, Ablativus, Absolutus. Wir lernten die Stilmittel, aber wir lernten nicht, was diese Sätze bedeuten. Nicht, was sie für die Menschen bedeuteten, die darunter litten.
Und dann bringen wir mal einen Namen ins Spiel, den vermutlich viele kennen. Vercingetorix, der Anführer der Gallier. Das war wirklich eine der wenigen Figuren, die Caesar wirklich gefährlich wurden.
Und dieser Vercingetorix ergibt sich, wir hatten es schon erwähnt, in Alesia. Es war ein dramatischer Moment, aber was dann folgt, ist kein Akt der Größe, sondern eher ein Akt brutaler Machtdemonstration Caesars.
Ja, allerdings, ich meine, Vercingetorix wird 6 Jahre in Gefangenschaft gehalten. Er wartet 6 Jahre auf den wahrscheinlichen Tod. Und vorher wird er dann noch im Triumphzug durch Rom geführt, wie so eine Trophäe.
Ja, gedemütigt, zur Schau gestellt und, du hast schon angedeutet, anschließend hingerichtet.
Ja, wirklich ein barbarisches Schauspiel, ein Ritual, das aber auch zeigt, so endet jeder, der sich dem großen Caesar widersetzt und entgegenstellt.
Also jetzt mal Strich drunter, genug der Schlachtgesänge, der Kriegserzählungen, des Blutvergießens. Wir müssen, wenn wir von Caesar reden und sprechen, noch eine Geschichte mit Kleopatra und Caesar erzählen.
Eine Liebesgeschichte.
Sie war eine der faszinierendsten Figuren der Antike. Und gleichzeitig eine der am meisten verzerrt dargestellten Personen.
Ja, ich glaube, sie wird meistens reduziert auf ihre Schönheit, auf ihre Verführungskünste, auf das Märchenhafte, das sie umgab. In Wirklichkeit war sie wohl eher eine ziemlich intelligente, sehr strategisch denkende Herrscherin, die versucht hat, ihr Reich in einer Zeit massiver Umbrüche irgendwie zu stabilisieren.
Ja, Kleopatra war die Tochter des ägyptischen Pharaos Ptolemaios XII. Schon seit über 300 Jahren war die Familie, die übrigens deswegen aus dem Namen hört man schon ursprünglich, aus Griechenland stammte, in Ägypten an der Macht. Und in diesen 3 Jahrhunderten konnte keiner der Herrscher die ägyptische Sprache sprechen. Erst Kleopatra, eine der gebildetsten Frauen, du sagtest gerade, ihre Zeit beherrschte mehrere Sprachen, fließend darunter, selbstverständlich auch ägyptisch.
Dann starb der Vater und Kleopatra musste, so sah es sein Testament vor, ihren Bruder heiraten, um mit ihm dann zusammen das Land zu regieren. So war das damals wohl Sitte in Ägypten im Jahr 51 vor Christus. Kleopatra hatte ja viel vor mit diesem ägyptischen Reich. Sie wollte die Grenzen, wenn möglich, erweitern. Sie wollte sich mit den römischen Nachbarn verbünden, damit aus diesen beiden Gebieten ein großes, mächtiges werden konnte. Ihr Bruder und eben auch ihr Ehemann, Ptolemaios der 13., der war allerdings anderer Meinung. Er wollte Kleopatra loswerden und, was macht man in einem solchen Fall? Man schickt die Frau weg, in diesem Fall nach Syrien ins Exil.
Naja, also der Machtwille der Pharaonen war damals, so kann man das glaube ich sagen, so ausgeprägt, dass sie eben nicht einmal davor zurückschreckten, ihre eigenen Familienmitglieder zu ermorden oder eben, wie du sagtest, ins Exil zu schicken. Ohne seine Schwester Kleopatra, hätte er seine Herrschaft ungestört durchsetzen können.
Ja, aber da war er bei Kleopatra an die Falsche geraten. Sie kämpfte, sie hat Truppen aufgestellt, um nach Ägypten zurückzukehren und ihren Bruder am Ende zu besiegen. Und dann trat Cäsar auf den Plan.
So ist es. Cäsar unterstützte Kleopatra. Wir reden jetzt von den Jahren 48, 47 vor Christus. Im ägyptischen Thronstreit gegen ihren Bruder Ptolemaios dem 13., sozusagen um eine stabile prorömische Herrschaft in Ägypten zu sichern und das reiche Land, das darf man nicht vergessen, als Kornkammer Roms zu kontrollieren.
Und dann kommt Caesar, fell in love with her. Er war fasziniert von ihr, von ihrer Schönheit, ihrem Ehrgeiz, wie so viele andere auch, ne?
Ja, und er erklärte dann ruckzuck das Testament des verstorbenen Ptolemaios dem 12. für ungültig. Beide Geschwister sollten gemeinsam herrschen, aber nicht mehr verheiratet sein. Damit war der Weg für Caesar frei.
Eigentlich hätte er jetzt sagen können, Mission completed, der Auftrag ist erfüllt, aber er blieb. Und aus dieser Verbindung ging im Jahr 47 vor Christus ein Sohn hervor, Caesarion, was man wohl mit der kleine Caesar übersetzen kann.
Ja, und Kleopatra folgte Caesar später nach Rom. In der Hoffnung, an seiner Seite ein Weltreich zu formen.
Und hat er sie geheiratet?
Nee, hat sie nicht geheiratet. Und er hat auch ihren Sohn, den gemeinsamen Sohn, nicht als Thronfolger anerkannt.
Also die Liaison mit Kleopatra war mindestens keine reine Liebesgeschichte.
Naja, sie war eher so ein Bündnis. Ne? Ist doch klar, es war Geopolitik, das war Machtpolitik. Zwei Herrscher, die ihre Interessen verfolgten in einer Welt voller Gewalt und Instabilität.
Aber Kleopatra hatte schon diesen Machtwillen. Sie wollte über die antike Welt als Königin herrschen. Und Octavian, den späteren Kaiser Augustus, den beeindruckten weder ihre Abstammung noch ihre Schönheit. Sie wurde später Opfer der Propaganda durch Augustus. Und aus der klugen Herrscherin wurde dann die exotische Verführerin.
Naja, dieses Bild hat man ja eben so geformt,
ja,
dass diese exotische Führerin entstand. Sie wurde ja sogar, um mal einen härteren Begriff einzuführen, als Hure Roms bezeichnet. Ein weiteres Beispiel dafür, dass eben die Geschichte von Siegern geschrieben wird.
Es ist einer der wichtigsten Tage im Leben des römischen Feldherrn Gaius Julius Caesar, als er am 10. Januar 49 vor Christus mit seinen Soldaten am Ufer des kleinen Flüsschens Rubikon steht. Du hast es schon eingangs erwähnt. In Rom herrschten damals chaotische Zustände. Der Senat hatte Caesar aufgefordert, seine Legionen und damit seine gesamte militärische Macht abzugeben. Nur dann sei der Weg frei für eine weitere Kandidatur für das Amt des Konsuls. Und ja, du hast es gesagt, der Rubikon, kleiner Fluss in Norditalien, in der Nähe von Ravenna, mündet er in die Adria. Und dann kam es zu diesem berühmten Satz.
Der womöglich gar nicht gefallen ist. Der Satz lautet auf Latein, alia jacta est. Der Würfel ist gefallen. Das soll er im Jahre 49 vor Christus gesagt haben, bevor er eben mit seinen Truppen den Rubikon überschritt.
Ja, und dieses Überschreiten, das war klar, das würde im römischen Senat als Kriegserklärung gegen die römische Republik verstanden werden. So wollte es eine althergebrachte Regel. Caesar ging trotzdem dieses Risiko ein, weil er einen Prozess gegen sich politisch nicht überstanden hätte.
Er musste all in gehen. Und dann hat er mit 5000 Soldaten den Rubikon überquert und zog nach Rom, wo unmittelbar nach Bekanntwerden seiner Aktion die meisten seiner innenpolitischen Gegner flüchteten und von Griechenland aus dann merkwürdigerweise den Widerstand gegen ihn organisieren wollten. Er war auf dem Weg nach Rom.
Das war doch der absolute Griff nach der Macht, nicht? Der Beginn eines Bürgerkrieges auch. Römer kämpften gegen Römer, Caesar gegen Pompeius und Cicero. Es ist das Ende der römischen Republik.
Ja, du sagst es. Caesar steigert seine Herrschaft in atemberaubendem Tempo. Und am Ende ist der Diktator auf Lebenszeit und lässt sich wie ein Gott verehren. Und genau das wird ihm zum Verhängnis.
Ja, das mit dem Gott akzeptieren die nämlich überhaupt nicht. Für seine Gegner ist er eindeutig nur ein Tyrann. Und sie sehen nur noch einen Ausweg, nämlich Gewalt, um die Republik zu retten.
Ja, und wir schreiben die Iden des März 44 vor Christus. Cäsar wird im Senat ermordet von Verschwörern, darunter einer, den Namen, den die meisten kennen, Brutus, der den Namen Cicero gerufen haben soll, in dem Moment, als er den Dolch in Cäsars Brust bohrte.
Ja, das war ein Akt, der als Rettung der Republik gilt, aber es war auch ein Akt der Verzweiflung. Julius Cäsar strebte einen zentralisierten, autoritären Einheitsstaat an, der die schwache römische Republik durch eine effiziente Diktatur ersetzen sollte, kann man so sagen, ne?
Ja, und diese Idee war mit seinem Tod ja nicht ausgerottet. Vielleicht liegt darin die eigentliche Tragik, dass ein System so aus dem Gleichgewicht gerät, dass Gewalt als einziger Ausweg erscheint.
Und trotzdem fasziniert uns Cäsar ja bis heute. Warum eigentlich? Was macht die Faszination aus?
Na, rate mal. Weil er für Macht steht. Für Durchsetzungskraft. Quasi für den starken Mann.
Und da wird es ja genau gefährlich eigentlich, ne? Denn diese Faszination ist ja nicht nur historisch, die ist politisch hochaktuell.
Ja, und deswegen berufen sich heute aktuell Bewegungen auf Rom, auf Cäsar, die MAGA-Bewegung in den USA etwa oder Teile der New Right.
Ja, die feiern die Vorstellung des starken Führers, der Regeln außer Kraft setzen kann oder für den bestimmte Regeln gar nicht gelten, wenn man Ordnung damit schaffen wird. Und dann kursiert ein Begriff wie Red Caesar.
Naja, und dieser rote Cäsar ist eben längst ein politisches Schlagwort aus dem rechtspopulistischen Umfeld, besonders in den USA geworden, das eben einen autoritären Führer beschreibt, der Verfassungsnormen bricht, um die Ordnung wiederherzustellen. Und jetzt mal eine Preisfrage. Wer fällt dir denn da aktuell ein?
Es gibt sogar ein Foto. Ich weiß gar nicht, ob es von ihm selbst ist oder ob es jemand anders gemacht hat.
KI
Donald Trump,
ja,
als Cäsar, ja, inszeniert. KI wahrscheinlich.
Ja.
Aber damit will er natürlich dieses bewusste Bild von Stärke setzen.
Ja, wobei er wahrscheinlich kurz dann ausblendet, wie Cäsar geendet hat. Der wurde ja ermordet.
Ja, okay. Das führen wir jetzt nicht weiter aus. Ein Detail auf jeden Fall, das eher nicht in sein Narrativ passen dürfte.
Genau, und genau da liegt das Problem, denn die Geschichte wird vereinfacht. Sie wird instrumentalisiert.
Cäsar war kein Held, er war einfach ein Bösewicht.
Ein Mann, durch den über 1 Million Menschen ihr Leben verloren haben, dessen Geschichte zeigt, wie eng Ruhm und Gewalt, Genie und Zerstörung, tja, am Ende Macht und Moral miteinander verknüpft sind.
Das war Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Heute? Cäsar. Genialer Feldherr oder Großschlechter? Ein Podcast von Helmut Remsen und Matthias Frank. Produziert von B-Spirit Berlin. Weitere Informationen finden Sie auf fakehistory.de. Fragen und Anregungen sowie Lob und Kritik gerne per Mail an feedback@fakehistory.de.
Wir sagen danke fürs Zuhören.